Ja, ich will gerne euch so in so Gedanken, die mich beschäftigen, mit hineinnehmen, immer in der Hoffnung, im Glauben, dass es den einen oder anderen auch anspricht und er was davon mitnehmen kann. So, ich springe einfach mal mit euch so, vielleicht so roundabout 3000 Jahre zurück, so in eine Zeit weit, weit weg vor unserer Zeit, manchmal auch der Wahnsinn, dass man so Geschichten liest, die so uralt sind, wo man denkt, hey, die haben null und never ever irgendwas mit mir zu tun. Und dann so merkt, ja, das ist eben nicht nur eine Geschichte aus der Antike, sondern es ist etwas, wo, ja, an einer Stelle steht so dieses Gottgehaucht, dieses Geistgehaucht drin ist. Und da will ich euch mitnehmen in so eine Entdeckungsreise. Lehnt euch zurück, schnallt euch an. Gleich geht's los. Also, wir sind so in der Zeit, Exodus, Volk Israel, war in Ägypten in der Gefangenschaft. Wie viele Jahre waren die da? Wer weiß das? Wer hat eine Zahl? 400 zum ersten, 400, 408, ja. Okay, also es gibt zwei unterschiedliche Angaben, tatsächlich 400, Ibiza, der Bibelkenner, 430 auch so, vermutlich diese Zeit mitgerechnet, wo Josef ja mit dem Pharao noch gut zusammengearbeitet hat und noch keine Sklaverei war, als dann, ja, als Israel beziehungsweise diese 70 Leute dann nach Ägypten kamen aufgrund von der Hungersnot. Wie auch immer, jedenfalls, jetzt ist es ein großes Volk. Und sie wollten gehen, dann kam die ganze Zeit der Plagen so, will jetzt nicht jede Plage durchgehen so. Aber zuletzt waren sie, die Ägypter, jedenfalls so weit, dass sie gesagt haben, hey Israel, haut ab, haut bloß ab. Und die haben sich dann formiert, so nach ihren Stämmen so zum Auszug. Und die Ägypter haben noch Schmuck und Geld nachgeschmissen, hey haut bloß ab, wir haben sowas von die Nase, voll von euch. Und dieses Volk ist tatsächlich losgezogen. Der Käfig war offen, sie waren nicht mehr in der Gefangenschaft und sie sind losgezogen. 400 Jahre waren die in der, das liest man einfach so, wie man das halt so liest, 400 Jahre, ich habe gar keinen Begriff von 400 Jahren. 400 Jahre, so einfach mal, um dem ein bisschen so nachzuspüren. Man sagt, so eine Generation, so eine Menschengeneration eben sei nicht 80 Jahre, sondern der Zeitpunkt, wo sie sich reproduziert. Also so, das schwankt immer ein bisschen, 5, 26, 24, 27 Jahre, irgendwo da drin. Nehmen wir mal 25 Jahre, eine Generation. Und jetzt machen wir einfach eine Rechnung, 400 geteilt durch 25 gibt. Ja, genau, 16, super. Ja, ihr seid echt fit heute, ja, das merke ich. So, 16 Generationen, okay, machen da 15 Generationen draus, dann sind wir auf der sauberen Seite. 15 Generationen. Wie viele Generationen hast du für dich noch im Blick? Du kennst hoffentlich dich selbst so als eine Generation. Dann deine Eltern, so als die zweite Generation, dann deine Großeltern noch so, dann so Urgroßeltern, vielleicht noch ein bisschen von der Erzählung der Eltern, vielleicht auch noch mal ein Bild so. 3-4 Generationen, also viel mehr ist da nicht. Und wir haben gesagt, 15 Generationen, Leute. 15 Generationen waren die da in der Sklaverei. Der Käfig ist offen, die stehen jetzt zum Exodus, zum Auszug bereit. Die sind de facto nicht mehr Sklaven, weil ja der Käfig offen ist. Und trotzdem, weißt du, dieses ganze Verhalten, und das sieht man ja nachher auch, kann man nachlesen, in diesen 40 Jahren Wüstenuniversität, die sie erleben mussten, merkt man, dieses ganze Verhalten ist da noch gar nicht raus. Kann so lange den Käfig offen lassen, aber dieses ganze Verhalten, das ist nicht raus. dieses Sklavenverhalten. Und ich einfach mal so, als wenn wir nachher dann zum Bibeltext kommen, es wird nur ein Vers sein, sogar nur ein Teil von einem Vers, aber mal dieses Verständnis, worüber reden wir denn da? Um was für Leute, um was für ein Volk? Und ich will, das ist ja nur ansatzweise mal so ein bisschen nachgespürt, um ein bisschen das nachzuempfinden, um was es dabei geht. So sind die da jetzt unterwegs, beziehungsweise starten sie jetzt. Und dann geht's ja so diese, also insgesamt ungefähr weiß man heute, so um die 400 Kilometer laufen sie da, das ganze Volk. 400 Kilometer, ja, okay, das mag eine lange Strecke sein, aber weißt du, wenn sie nur 4 Kilometer am Tag laufen würden, ja klar, ist Wüste und alles so, aber immer so am Rande der zwei Arme vom Roten Meer entlang, nur 4 Kilometer am Tag, wären sie in 100 Tagen da. Hätten sie in 3-4 Monate, hätten sie da die Strecke geschafft. Sagen wir mal ein halbes Jahr, egal, hätten sie das alles geschafft. Hey Leute, die waren 40 Jahre da drin unterwegs. Mit Gott, der sie führte, kennt das, Rauch, Säule, Feuersäule in der Nacht und so weiter. Und der erste große Punkt so war dann am ersten Halbarm vom Roten Meer runter, bis da in die Mitte, bis in der Wüste Sinai zum Horeb. So ein Berg. Naja, vermutlich, nicht vermutlich, ich habe ihn mal gesehen. Eher so ein, schon ein Berg, aber jetzt nicht so ein hoher Berg. So. Okay, und da war ja, da blieben sie 11 Monate. Das war die Zeit mit den 10 Worten, diesen 10 Geboten, die sie bekamen. Da bekamen sie den Bauplan, um die Tafeln dann zu transportieren, mussten die Stiftshütte und so weiter. Bauplan, Stiftshütte, wurde Stiftshütte gemacht. So, das war so dieser spezielle Teil. In diesen 11 Monaten geschah noch vieles, auch sehr Interessantes. Ein andermal dann davon mehr. Aber jetzt einfach so, da waren sie da und da haben sie diese 10 Worte bekommen. So, und jetzt will ich mal einfach mal so einen Übertrag schon mal machen, einfach mal wagen, was mich dabei anspricht, nur schon an dieser kurzen Einleitungsgeschichte. Die kamen alle aus der Sklaverei. Die hatten die Freiheit erlebt. Gott sagt ja am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott, von diesen 10 Geboten, ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei befreit, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Das ist ja schon mal Klartext. Da weiß man schon mal, was Gott macht. So, und jetzt, und trotzdem dieses Verhalten, dieses Murren, dieses Sklavenverhalten war immer noch drin. So, jetzt eben dieser Übertrag zu uns, oder? Ich spreche mal von mir. Ich bin ja, obwohl es man anders vermuten würde, ich bin ja nicht einfach so aus dem Himmel heruntergepurzelt. Sondern ich bin ja tatsächlich auch, ja, weit weg, so hinter den 7 Bergen, geboren worden und bin aufgewachsen. Ich hatte auch ein Leben vor mir, das war jetzt nicht schlecht oder böse in dem Sinn, dass ich jemanden umgebracht hätte, definitiv nicht. Aber ich habe ohne Gott gelebt, ganz klar. Und in dieser Zeit ohne Gott, wie man das halt so ist, als Heranwachsender und so weiter, da wechselt das ja auch ein bisschen ab. Ja, natürlich ist man manchmal auch Opfer von anderen. Aber je größer man will, je stärker man will, wird man irgendwann mal auch Täter anderen gegenüber. Und manches, ich tue das jetzt bewusst nur so ein bisschen darstellen, und manches ist ja viel subtiler, aber das wechselt ja auch ab. Und daher komme ich ja auch, die Bibel beschreibt diesen Zustand eigentlich ganz klar. Die ganze Welt, sagt Paulus im Römerbrief, ist schuldig. Da ist keiner gerecht. Auch der Peter nicht, definitiv nicht gerecht. Alle sind vom Weg abgewichen. keinen einzigen kann Gott gebrauchen. Und dann Römer 6. Aber Gott sei Dank ist die Zeit vorbei, in der ihr Sklaven der Sünde wart. Sklaven der Sünde wart. Ich, und ich sage das mal so, weil die Bibel das so benennt, ich war ein Sklave der Sünde. Wie, und das will ich jetzt nicht verallgemeinern, wie alle Menschen auch, die Jesus nicht kennen. Also auch wir, und jetzt beziehe ich uns mit hinein, auch wir kommen aus dieser Zeit der Sklaverei, auch wir kommen da raus, und zwar nicht, weil wir was gemacht haben, sondern auch bei uns gilt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei herausgeführt, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Und da kam Jesus herab auf diese Welt und seine Botschaft ging um die Welt und irgendwann mal hat diese Botschaft mich und dich erreicht, als du und ich Sklaven der Sünde waren. So einfach ist der Deal. Und so stehen wir nun da. Und ich vergleiche das mal mit diesem Volk Gottes. Stehen wir nun da zum Auszug bereit? Also der Käfig ist offen und jetzt sind wir unterwegs auf unserer Wüstenuniversität, ich nenne das mal so. Und müssen lernen, wie gehen wir jetzt damit um, mit diesem Verhalten, dass wir immer noch, weil wir gar nichts anderes kennen, was immer noch in uns ist, wie gehen wir nun damit um? Wie lernen wir das nun? Okay, kommen wir nochmal zurück zum Volk. Also Gott sagt, ich habe euch befreit aus Ägypten, führe euch ins Land Kanaan. Also nicht, genau, jetzt kommen wir zu den Geboten. So, jetzt gibt er Ihnen diese 10 Worte. Wichtig ist zu unterscheiden, nicht wenn man nach diesen Geboten lebt, ist man frei. Nein, 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 sondern Gott gibt diese Gebote diesem Volk, damit sie in Freiheit bleiben. Denn die Freiheit hat er ja geschaffen. Das erklärt er ja ganz klar im ersten Gebot. Sie sind bereits frei und die Gebote helfen ihnen auf diesem Weg. Aha, okay. Diese Gebote helfen ihnen und diese Gebote helfen mir ja auch auf diesem Weg in die Freiheit. Die Freiheit zu entdecken und frei zu bleiben. Und Gott sagt ihnen durch diese Gebote, vergesst nie, dass ihr frei seid. Legt das alte Denken ab, das euch vorgibt, dass ihr noch Sklaven seid. Was ist Sklavenverhalten? Sklaven können nicht wählen. Sklaven sind immer Opfer, immer Opfer von Umständen, von anderen Menschen. Was kann man in solcher Situation tun? Sklaven sind immer am Beklagen. Man kann murren, kritisieren. Dieses Verhalten ist noch nicht aus den Israeliten heraus, obwohl sie eigentlich frei waren. Wenn man jetzt diese 40 Jahre anschaut, mal durchliest, dann merkt man, wie immer wieder dieses Murren. Ah nein, und wo gehen wir hin? Und wir haben nichts zu trinken, wir haben nichts zu essen, wir wollen zurück nach Ägypten. Auf einmal waren in Ägypten die Fleischtöpfe übrigens, auch interessant. Gab es nämlich vorher gar nicht. Egal. Gott geht es darum, dass dieses Volk gemeinschaftsfähig wird. Wieso? Dass sie alle lieb und nett miteinander sind. Ja, sicher auch. Aber sie sollen ein Land einnehmen. Sie haben einen Auftrag. Die sollen da nicht Dümmchen drehen und Pillepalle machen. Die haben einen Auftrag. Das ist ihr Auftrag. Das geht nicht, wenn sie so als im Innern noch als Sklavenvolk unterwegs sind, das schaffen die nicht. Da sind sie schneller wieder unterjocht, als sie denken können. So einfach das nochmal als Hintergrund zu den Geboten. Boah, das war jetzt eine lange Einleitung, die Basis einer getragenen Gemeinschaft mit Gott im Mittelpunkt ist, übrigens auch bis heute und bis für uns heute, auch in der heutigen, jetzigen Situation. So, und jetzt kommen wir zu dem einen Vers und davon auch nur die erste Hälfte. Nämlich Exodus 20, Vers 7, 2. Mose 20, Vers 7. Danke, ja. Du sollst, und das wäre jetzt nochmal eine Erklärung wert, wie man das auch auslegen könnte, wenn man das erste Gebot ernst nimmt. da geht es gar nicht mal so sehr, du sollst, sondern da eigentlich impliziert das vielmehr, du wirst. Wenn du das erste Gebot, wenn der Herr dein Gott, du wirst, das ist gar nicht nötig, du wirst, du musst auch nicht, du wirst, das ist ein Unterschied. Okay, aber du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Okay, den letzten Teil, also denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut, das nehmen wir jetzt mal und tun das neutestamentlich einordnen. Wir wissen, wir hätten Strafe verdient, sowieso grundsätzlich, aber wir haben jemand, der eine Lösung dafür hatte, nämlich einen Erlöser schickte, der unsere Strafe getragen hat. Das kennen wir, das tun wir mal da weg, okay. Wichtig ist mir, es ist ein Wort, das uns hilft, frei zu bleiben, Freiheit zu entdecken. Das galt für das Volk Israel damals und das gilt für uns heute, für mich. Genau. Ein Volk, das mir hilft, eine gemeinschaftsfähig zu werden, Menschen um mich warten, liebe Gott und liebe die Menschen um dich herum. Mit denen, wo ich unterwegs bin, die ich mit denen, weißt du, in meinem ganz normalen Alltag, nicht nur mit denen ich zusammen lebe, sondern mit denen ich in der Gemeinde zum Beispiel zusammenkomme oder auf der Arbeit oder beim Einkaufen, meine ganze Sicht. Oder wenn jemand, oh Schreck, oh Graus, mir beim Autofahren die Vorfahrt nimmt, das haut doch dem fast den Boden aus. Ein Wort, das mir hilft, frei zu bleiben, gemeinschaftsfähig zu werden. In meiner Kindheit, ich bin katholisch aufgewachsen und auch katholisch erzogen worden, habe ich diese 10 Gebote auswendig gelernt. Naja, eigentlich musste ich sie auswendig lernen. So, ich wusste, dass es sie gibt und dachte immer, dieses Gebot heißt, du sollst nicht fluchen. Also diese fluchende Art von Wörtern und Sätzen nicht benutzen, in denen Gott darin vorkommt. Das ist sicher richtig. Doch ich glaube, es geht um viel mehr. Ich glaube, es geht um viel mehr. Also, bekanntermaßen diese 3 Punkte zu diesem ersten Teil Vers. Erster Punkt, sei vertrauenswürdig. Wohlgemerkt, um Freiheit zu entdecken oder sogar frei zu bleiben und nicht wieder in Sklaverei abzurutschen. Sei vertrauenswürdig. Also nochmal so eine Geschichte. Die Situation im alten Orient war wohl so, wie es heute ist, nämlich dass Menschen miteinander, obwohl sie unterwegs waren, hatten ja Zeit, 40 Jahre, obwohl sie unterwegs waren, miteinander Geschäfte gemacht haben. Sie haben Abmachungen getroffen, sie haben irgendwelche Dinge einander ausgeliehen oder sogar abgekauft. So, in so einer Situation konnte nun Folgendes geschehen. Nehmen wir mal an, ich laufe auch damit da in diesem Wüstenzug. Und mein Freund Aaron, den ich sehr schätze, aber vor allem schätze ich, dass mein Freund Aaron doch tatsächlich eine Kuh hat. Ja, und ich einfach von der Genetik her, ich mag Kühe. So, jetzt und gerne würde ich so dem Aaron so diese Kuh abkaufen. Naja, das war jetzt nicht so irgendwie so ein glückliches, wohlgenährtes Schweizer Milchkuh, sondern irgendwie so ein klappriges Wüstenrind. Aber ich möchte es trotzdem haben. Ich meine, es gab ja keine anderen. Nun weiß Aaron von mir, dass ich ein Schlitzohr bin und es mir nie recht mit der Kohle klappt. Vielleicht auch hier nochmal ein Einschub. Also nur hier in dieser Geschichte, gell? Für sonst gilt das nicht. Okay, damals gab es weder Mahnung noch Mahnverfahren. Aaron wusste nur, dass ich ein Schlitzer war oder bin. Und ich ging immer wieder zu Aaron und sagte ihm, hey, bitte verkaufe mir deine Kuh. Aaron antwortete mir, ach weißt du, ich brauche die Milch selbst, ich kann sie dir nicht verkaufen. Der eigentliche Grund war aber, dass Aaron mir seine Kuh nicht verkaufen wollte, war, weil er wusste, naja, dann gebe ich ihm die Kuh, verkaufe ich ihm. Und ich muss lange warten, bis Peter, dieser Kerl, dann endlich mit der Kohle, mit seinen Schekel rüberkommt. Also, überlege ich mir, wie ich Aaron natürlich rumkriegen kann. Und da war es mir möglich, als Volk Gottes in die Trickkiste zu greifen. Ich gehe also zu Aaron und sage ihm: Aaron, ich schwöre dir bei Gott, am Mittwoch hast du dein Geld. Gott ist mein Zeuge, ich werde dir den Preis bezahlen. Naja, was soll nun Aaron tun, der Gott ernst nimmt? Schwören war ja damals im AT eine gängige Praxis. Es gibt 43 Stellen in der ganzen Bibel, wo es um Schwören geht. In den Neutestamentlich, so ist es nachher anders, hat Jesus dann anders gesagt, wir sollen nicht mehr schwören und so weiter. Auch nochmal eine interessante Sache. Aaron denkt sich, also wenn Peter sich auf Gott beruft, dann sollte ich ihm wahrscheinlich die Kuh geben. So kam der Handel zustande. Der Mittwoch kam und der Peter lief mit der Kuh zu hinterstem Wüstenzug und Aaron musste, wie vorgesehen, lange warten, bis er endlich nach 4-5 Wochen sein Geld bekam. Und so haben Menschen den Namen Gottes verwendet, um glaubwürdiger zu sein, obwohl man es nicht wirklich ist. Und Jesus, wie gesagt, nimmt das in der Bergpredigt auf, Jakobus später auch. Und Jesus sagt, ihr sollt nicht schwören, weder bei Gott, weder bei Jerusalem, noch bei einem Berg, weil da gab es dann die Abstufung, naja, aber da so kannst du schwören, dann ist es gültig und so nicht, dann ist es ungültig und bla bla bla. Aber Jesus sagt, ihr sollt nicht schwören, noch bei einem Berg, noch sonst, ich schwöre nicht, sondern sei zuverlässig. Wenn du Ja sagst, dann sei es Ja, wenn du Nein sagst, dann sei es Nein. Sei glaubwürdig und missbrauche nicht den Namen Gottes, um dich glaubwürdiger erscheinen zu lassen, als du wirklich bist. Wir sind ja nicht mehr Menschen, die bei Gott schwören oder überhaupt schwören. In unserem Alltag ist das verschwunden. Aber dieses Anliegen, glaubwürdig zu sein, um in Freiheit zu bleiben, besteht dennoch. Als meine Kinder noch klein waren, da wollten sie ab und an mal auch was von mir, ganz normal halt, was Kinder so vom Vater wollten. Und ich sage dann, oder sie wollten irgendwo hingehen, ich sagte ihnen dann, jetzt nicht, aber vielleicht morgen. Oder am Samstag habe ich Zeit. Und dann kam der Samstag, hatte keine Zeit, irgendwas war noch nicht fertig vorbereitet, was auch immer. Ich hatte einfach keine Zeit. Und wenn sich dieses Muster immer wiederholt, ich verspreche etwas und kann es dann doch nicht einhalten, dann werde ich irgendwann mal unglaubwürdig meinem Kind und meiner Frau oder irgendwelchen Menschen gegenüber. Leute, ich glaube, das ist eine wichtige Lektion. Wenn ich etwas verspreche, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich es auch tue. Und wenn ich weiß, dass ich es nicht tun kann, dann sollte ich es auch nicht versprechen. Oder ich kann auch nicht immer alles einhalten, was ich verspreche. Aber dann die Initiative ergreifen. Ich ergreife die Initiative und löse das auf. Nicht warte ich, bis der andere kommt und fragt, ja Peter, was ist es da mit unserem Treffen? Nein, ich mache das. Das heißt für mich, im ganz normalen Alltag glaubwürdig zu leben. Oder wir reden zueinander, oh, ich melde mich nächste Woche bei dir, ich rufe an, geht so schnell. Kennt ihr das auch? Oft passiert es dann, dass nicht angerufen wird. Mann, Frau, vergisst es. Etwas kommt dazwischen. Was bedeutet, was kann das für den anderen bedeuten, der sich wertgeschätzt fühlt, wenn ich ihm sage, weißt du was, ich kontaktiere dich, wir gehen mal zusammen eine Pizza essen, was auch immer, irgendwas. Und ich habe es ja auch versprochen und hört er aber von mir nichts mehr, dann verliere ich an Glaubwürdigkeit. Dann bin ich nicht zuverlässig, dann habe ich einem anderen etwas geweckt, dem ich nicht entsprochen habe, einem Versprechen gegeben, das ich nicht gehalten habe und habe es auch nicht aufgelöst. Wie gesagt, ich kann auch nicht immer alles halten, was ich verspreche. Aber ich löse das auf. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ich löse das auf. Ich rufe an und sage, hey, wir hatten einen Termin, das klappt nicht, tut mir leid. Können wir ihn verschieben oder was auch immer. Oder ich denke nicht, naja, ich mache einfach nichts mehr, ich melde mich nicht mehr, der andere hat das bestimmt vergessen. Hey, das sind doch keine Deppen da um dich herum. Es wäre vielleicht so eine Anwendung, heute einen Blick auf dieses Gebot, auch wenn ich mich heute nicht namentlich auf Gott berufe, wenn ich etwas verspreche, geht es dennoch darum, glaubwürdig zu sein. Und wieso? Um gemeinschaftsfähig zu sein. Positiv gesagt, negativ, um nicht mehr zurück in die Sklaverei zu gehen. Weil da fängt es nämlich nachher an, die Rechtfertigung. Ja, aber ich meinte doch, ja, nein, und ja, du hast doch auch nichts und bla bla und das ganze Zeugs. Zurück in die Sklaverei, der andere ist schuld. Und wir haben als Gemeinschaft einen Auftrag. Als Gemeinde von Jesus Christus haben wir einen Auftrag, nicht nur nicht mehr zurück in die Sklaverei, nicht nur gemeinschaftsfähig zu werden, sondern einen Auftrag, auch ein Land einzunehmen. So wie das Volk Israel. Ein verheißenes Land einzunehmen, Land einzunehmen, Menschen um uns herum. Von diesen 84, ich habe es schon, glaube ich, schon mal gesagt, 84 Millionen Menschen hier in dieses Land. Das ist ja nicht mein Land, aber in dieses Land, wo Gott uns hineingestellt hat. Vielleicht nur knapp, statistischen gemäß 2 Millionen Jesus Christus als Erlöser kennen. Das Land wollen wir einnehmen. Verstehst du? Und das ist eine der Basis-Items für Gemeinschaft. Dass Reden und Leben möglichst übereinander stimmen, dass da keine Riesenkluft da ist. Vielleicht nicht hundertprozentig, aber keine Riesenkluft da drin ist. Okay, zweiter Punkt. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Martin Buber und Franz Rosenzweig haben diesen Vers so übersetzt. Übertrage den Gottesnamen nicht auf das Wahnhafte. Auch interessant, oder? Was könnte das nun für uns heißen? Stellen wir uns mal vor, ich habe eine Idee. Eigentlich ist es eine Wahnidee, eine Idee, ein Projekt, von dem ich mir sehr viel für mich persönlich erwünsche, erhoffe, ein selbstbezogenes Ziel, ein Projekt, was mir Ansehen, Bequemlichkeit bringt, etwas, womit ich bekannt werde, wo ich bewundert werde, das ist mein eigentliches, wirkliches Ziel. Und wenn es so ist und jemand das so lebt, dann alles okay. Aber manchmal kommt so dieses, ich weiß nicht, ich meine, ich bin jetzt auch schon 60 geworden, habe schon vieles gehört, vielen Leuten auch zugehört. Aber manchmal kommt sowas hinein, so irgendwie was Frommes da rein. Weißt du, jemand erzählt mir von seinem neuen Haus, von seinem Auto, neuen Pizza, alles Mögliche, was ich da schon gehört habe. Und ich bin nicht gegen Haus, gegen Auto oder was weiß ich was. Freu dich dran. Aber manchmal kommt so dieses Klebrige so mit drin, damit will ich für Gott noch viel mehr unterwegs sein. Mag ja auch, wenn es so stimmt, okay, ich will es gar nicht in Abrede stellen. Aber manchmal denke ich, hey, mach das nicht. Ich glaube, da gibt es eine große Versuchung, nämlich damit Menschen um mich herum das nämlich nicht merken, dass ich eigentlich auf meiner absoluten Ego-Schiene fahre, was ich ja auch darf. Dann lege ich den Gottesnamen vor dieses Projekt. Ich lege das auf meine Wahnidee mit diesem Dienst, mit dieser Aufgabe, mit diesem Projekt, mit dieser Stellung auf der Arbeit oder in der Gemeinde oder was weiß ich, was kann ich noch viel mehr für Gott tun? Wenn ich sowas sage und es stimmt, kein Problem. Aber wenn es nicht wirklich stimmt, Leute, dann missbrauche ich den Namen Gottes. Dann spanne ich Gott vor meinen eigenen Karren, dann niemand merkt, was wirklich dahinter steckt. Ich verstecke meine wahren Gründe, damit es niemand in Frage stellen kann. Niemand merkt, dass ich gerade eben auf meiner absoluten Ego-Schiene fahre. Und manchmal denke ich, wenn ich mir manchmal so anhöre, hey, lass stecken. Hör auf zu labern. Echt. Da kam jemand zu mir, und erzählt mir in einer ausschweifenden Geschichte, weißt du, von so einem roten Faden in seinem Leben, wo Gott immer mit ihm war und wo ihm Gott jetzt gezeigt hat, er soll seine Frau verlassen und eine andere heiraten, damit er Gott noch viel besser dienen kann. Ich habe mir angefangen, hey, hast du einen Schaden oder was? Du kannst ja machen, was du willst, aber denk doch nicht, dass ich da irgendwie, nur irgendwie da mitgehe. Mach dein Leben, mach, was du willst. Labere mir nicht so ein Zeugs vor. Weiß nicht, also im Neuen Testament, interessanterweise, auch nochmal so in der Bergpredigt, Matthäus 7, spricht Jesus auch von Menschen, die so Egoziele in der Gemeinde haben. Eigentlich wollen sie groß rauskommen und treten auf als von Gott berufene Propheten und Seelsorger. Und sie betonen, dass sie ihre Aufgabe nur für Gott tun. Und dann erzählt Jesus, was am Ende ihres Lebens geschieht. Sie treten vor Jesus und sagen ihm, Herr, Herr, du weißt ja, wir haben in deinem Namen prophetische Worte weitergegeben, böse Geister ausgetrieben, Menschen geheilt. Und Jesus sagt zu ihnen, es ist etwas sehr Erschreckendes. Er sagt zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Matthäus 7, Vers 23, zweiter Teil. Ich wage zu behaupten, dass Zeit ihres Lebens kein Mensch gesehen hat, außer Jesus, dass es ihnen nicht um ihn ging, sondern um sich selbst. Sie haben Gott vor den eigenen Karren gespannt. Hier sehe ich hier an einer Stelle, so wie dieses Wort Hirngespinste da reingenommen. Zum Willen Gottes erklärt. Und wir achten darauf, weil wir Freiheit entdecken wollen. Weil wir in Freiheit bleiben wollen. Ich meine, das ist jetzt nur ein Vers von diesen 10 Worten. Aber trotzdem, dass es bei uns nicht so ist, das haben wir nicht nötig. Das machen wir nicht. Deshalb dieses Wort, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Gott steht über meinen Ambitionen, definitiv. Das ist meine Freiheit. Jesus an erster Stelle. In meinem Reden, meinem Handeln. Dann steht Gemeinschaft. Und ist die Basis für eine Gemeinschaft mit Auftrag. Okay, noch zu einem letzten Anliegen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Vom Hebräischen her kann man dieses Gebot auch folgendermaßen übersetzen. Verwende den Gottesnamen nicht dort, wo in Wirklichkeit Leere ist. Also Leere mit zwei E. So, das andere war Wahn und hier Leere. Es geht mir um dieses Wort Leere. Für mich so ist es so, wie wenn Gott mir sagt, dort, wo in deinem Leben etwas Schwaches ist, etwas Verletztes, etwas Leeres ist, wo etwas nicht gelingt, dort hänge nicht den Gottesnamen davor, um das zu verstecken. Hänge nicht Gott vor deinen Mangel, vor deine Verletzungen, um damit diese Verletzung, diese Wunde, diese Leere zu verstecken. Wenn man etwas Leeres für voll verkauft, wenn man Gott vorne dran hängt, dann ist das ein Missbrauch des Namen Gottes. These. Meine These. Ihr könnt andere Meinung sein. Es gibt keine Menschen ohne Wunden, keine Menschen ohne dunkle Seiten, keine Menschen ohne Unzulänglichkeiten, keine Menschen ohne Ungereimtheiten. Das gibt es nicht. Das sage ich als Seelsorger und vor allem auch, weil ich mich selbst kenne und viele Menschen um mich herum. Damit müssen wir bei uns selbst bewusst lernen, umzugehen. Wir können nicht so tun, naja, das gibt es nicht. Manches ist da bei uns, ob selbst verschuldet oder es uns angetan ist, ob geheilt oder auf Heilung oder eben noch nicht geheilt. Wir müssen lernen, damit auch umzugehen. Wenn wir das nicht lernen, dann wird das Ding schräg. Aber sowas von. Also, zum Beispiel, wir sind Weltmeister im Versteckspielen. Wir verstecken uns nicht hinter dem Vorhang, wie die Kinder es damals getan hatten, als sie noch klein waren, sodass man nichts mehr von uns sieht. Nein, wir verstecken lediglich das Ungereimte in unserem Leben. Damit man das nicht sieht, wir verstecken das Unschön, das Verletzte, all das können wir meisterhaft verstecken. Und dann dann neigen wir dazu, in dieses Versteckspiel noch Gott mit hineinzunehmen. Ich bin immer da, wenn mich jemand braucht. Ich beeindrucke mit meinem besonderen Können, meinen Begabungen, mit meinen Liebenswürdigkeiten, vielleicht auch mit meiner besonderen Aufmerksamkeit, vielleicht auch mit meiner besonderen Großzügigkeit. Und eigentlich, in diesem Fall tue ich das im Reich Gottes, um von etwas Ungelöstem in meinem Leben abzulenken. Das ist eine Gefahr. Damit niemand sieht, dass es bei mir auch Dunkelheit gibt. Ich tarne das fromm, ich kann das meisterhaft tarnen und versuche so zu verhindern, dass jemand mein eigentliches Ich sieht. Und so ist die Gefahr groß, dass Gott seine Gaben und Begabungen, dass wie so ein Sichtschutz, dass ich das wie so ein Sichtschutz vor meine eigene Lehre ziehe. Und ich sage das mir selbst, wie gehe ich damit um? Mein Wissen über ihn, mein Einsatz für ihn, meine Gabe, ich kann das wie so ein Vorhang vor die Leere in meinem Leben ziehen. Damit missbrauche ich Gott, seinen Namen, seine Gaben, die er gegeben hat, die dann nur dazu dienen, etwas zu verstecken. Und ich glaube, diese Versuchung steckt in uns allen. Verwende den Gottesnamen nicht dort, wo in Wirklichkeit Leere ist. Und deshalb spreche ich dir und mir immer wieder in diesem Punkt zu, sei echt, steh zu deinen Wunden, steh zu deinen Fehlern. Oh, nichts Schlimmeres als Menschen, die nie Fehler machen. Katastrophe, kann ich nicht mit umgehen. Steh zu dem, was verletzt und vielleicht auch dunkel ist in deinem Leben. Du brauchst es nicht zu verstecken. Nein, damit meine ich nicht, dass du das jedem erzählen musst. Und das geht es ja gar nicht. Es reicht, wenn das jemand außer du selbst weißt. Wir brauchen unsere Wunden nicht mit einem frommen Vorhang von Wissen, Können, Liebenswürdigkeit zu verdecken, weil Jesus doch diese Leere ausfüllen will. Mit seiner Liebe und seiner Gnade. Und ich weiß, das ist nichts Neues für uns. Aber das Problem ist, dass wir das oft nur wissen, nicht tatsächlich erleben. Jesus ist derjenige, der die Leere in dir und in mir ausfüllt mit seiner Liebe und Gnade. Gerade deshalb ist er auch gekommen, weil der Peter nicht perfekt ist. Und zwar nicht nur, ich habe es schon oft gesagt, nicht nur bis zu meiner Bekehrung, sondern bis zu meinem letzten Atemzug nicht perfekt. Jetzt weißt du es. Gerade deshalb ist er gekommen. Jesus ist nicht gekommen, um die Leere wegzunehmen. Er ist gekommen, um sie auszufüllen. Das ist ein Unterschied. Wegnehmen wäre so wie so ein überdimensionaler Schneepflug. Ist einfach weg, war nie da. Nein, er kommt da drin und er füllt es aus. Er will da hinein mit seiner Gnade. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Epheser 2,8. Und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Habt nichts dazu getan, ist Gottes Geschenk. Habt nichts dazu getan. Die Reformatoren, das begeistern, haben immer wieder diesen Satz aus dem Neuen Testament betont, Christus ist unsere Gerechtigkeit. 1. Korinther 1,30 oder Römer 10. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wieso? Ja, weil meine Gerechtigkeit nicht reicht, definitiv nicht reicht. Nicht wir selbst oder unsere eigenen Bemühungen, nicht unser eigener Versuch, Leere zuzudecken, nicht das macht uns heil. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und deshalb ist das für mich wie so ein Gegensatz zum Aussprechen gekommen. Habe ich da 4. Jahrhundert Wüstenväter und so weiter, hochinteressant, diesen Gegensatz, den sie immer zu einem schlechten Gedanken, zu einem sündigen Gedanken oder Verhalten entgegengesetzt haben. Christus ist meine Gerechtigkeit, weil der Teufel kommt und er sagt, hey Peter, schau mal, was du wieder gedacht oder gemacht hast, was weiß ich was. Und ich sage nicht, ja, das stimmt, sondern ich sage, hey Christus ist meine Gerechtigkeit. Aus dem Grund ist er meine Gerechtigkeit, weil das eben nicht in mir ist. Gerade jetzt ist Jesus mit seiner Gnade bei mir und dir, Peter, du darfst so sein, du darfst Leere haben in dir. Ja, das heilt auch. Schritt für Schritt heilt das auch. Du darfst gebrochen, du darfst schwach, du darfst Fehler machen. Du brauchst das nicht zuzudecken, nicht irgendwie fromm zu verpacken, um irgendwie was auszufüllen, zu kompensieren. Nein, Jesus sagt, ich liebe dich mit all dem. Vor Anbeginn der Welt ist Christus, hat Christus dich gesehen und er ist ans Kreuz gegangen, auch wenn das schon 2000 Jahre her ist. Und er hat genau dein ganzes Leben gesagt, für dich und zwar für alles. Mit allen diesen Mengen liebt Jesus dich, mit ihnen. Römer 8 schreibt an einer Stelle, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Weißt du, wie ich das für mich übersetzt habe? Ganz einfach, ich kann diese Liebe Gottes nicht kaputt sündigen. Nein, nein, nicht Prädestination, nicht Allversöhnung. Ich kann sie nicht kaputt sündigen. Ich kann sie loslassen, aber ich kann sie nicht kaputt sündigen. Und je länger Jesus diese Lehren mir füllt, umso weniger habe ich es nötig, meinen Mangel irgendwie zu verstecken vor Gott und vor Menschen, weil er sie ausfüllt. Vielleicht noch ein Vers, 2. Korinther 4, ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß, denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt, nicht aus mir selbst. Ganz gewöhnliches, zerbrechliches Gefäß. Das Gefäß wird auch so bleiben. Da heißt nirgends drin, dass das Gefäß auf einmal nicht mehr gewöhnlich, nicht mehr zerbrechlich ist. Aber der Inhalt der damit deutlich sichtbar ist, hey, Gott ist am Werk, nicht ich. Also, verwende den Gottesnamen nicht dort, wo in Wirklichkeit Leere ist. Und wozu? Um gesund zu sein, um gesund zu werden, um Freiheit zu entdecken. Nicht wieder zurück in eine Sklaverei, in Ängste, in Verborgenes, in Dunkles hineinzurutschen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen? Ich komme zum Schluss. Das bedeutet für uns heute, um in Freiheit zu bleiben, um eine Gemeinschaft zu bilden, zu leben, im Reden und im Tun und das Ziel zu erreichen. Als Nachfolger von Jesus lebe vertrauenswürdig. Sei jemand, dem man vertraut. Das ist die Basis von jeder Gemeinschaft. Denn du glaubst und vertraust Jesus Christus. Und als Botschafter von Jesus Christus, stell deine Ambition unter Gott. Stell Gott über deine Ambition, Jesus Christus an die erste Stelle. Und ich sage es nochmal, labere nicht fromm rum. Und als Geliebter von Jesus Christus, steh zu deinen Grenzen, zu deinen Schwachheiten. Du bist unendlich geliebt, trotz Grenzen, trotz Schwachheiten, trotz Ungelösten in deinem Leben. Du bist unendlich geliebt. Gib kein falsches Zeugnis von dir in dieser Welt, sondern sei ein Zeuge, dass es Gott im Verlorenen, um Schwache, um Gebrochene geht, die es nicht schaffen. Niemand schafft es ohne Jesus. Niemand. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir so leben? Wir hören auf, uns voreinander zu verstecken. Wir haben es nicht mehr nötig. Dann wird es möglich, darauf zu verzichten, dass Gott meine Tarnkappe ist. Damit ja niemand merkt, oh, gibt es auch Unaufrichtigkeit oder Bequemlichkeit oder Dunkles oder Ungereimtes. Dass ich aufhören kann, irgendwie meinen Dienst, mein Wissen, meine Begabungen, meine Liebenswürdigkeit dazu zu gebrauchen, um von etwas abzulenken. Hey, wir werden ehrlich. Als eine Gemeinschaft, die gelernt hat, woher wir kommen, die begriffen hat, was Gott für uns getan hat und die so miteinander unterwegs ist Und so eine einladende Gemeinschaft wird mit einem Auftrag, dass viele Menschen dazukommen können und etwas begreifen und verstehen, was Gott in uns gemacht hat. Dass wir nicht mehr Sklavenverhalten leben, sondern als Freie leben dürfen, weil wir Freiheit entdecken, weil wir einander entdecken, miteinander als Gemeinde von Jesus unterwegs sind. Was für ein Vorrecht. Kommt, lass uns aufstehen. Ich will noch beten am Schluss. Gott, dieses Wort, dieses Gebot schafft Gemeinschaft und hilft uns, deine Freiheit zu entdecken, die du geschaffen hast. Hilft uns, in dieser Freiheit zu bleiben. Und ich bete darum, in deinem wunderbaren Namen Jesus, möge doch dein guter Heiliger Geist dieses Wort in uns hineinpflanzen. In jeden Einzelnen von uns, und dass es fest bleibt und eine Veränderung sich bildet von der Basis her durch unser ganzes Leben hindurch. Und wir wissen, wir sind geliebt und befreit. Du hast alles gegeben. Und wir dürfen anfangen, so zu leben, als Geliebte und Befreite. Und so anderen Menschen zu begegnen, ob in der Gemeinde, in der Familie, bei der Arbeit, beim Einkaufen, beim Autofahren, als Geliebte, als Befreite. Du hilfst uns dabei, Herr. Lass uns ein echtes Zeugnis sein in dieser Welt. Für dich, Jesus, du bist es wert. Jesus, wir lieben dich. Amen.